Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Charlotte Oehlschlegel.
Schön, dass Sie zuhören. Mehr als 1 Milliarde Tonträger hat er nach eigenen Angaben verkauft, über 1000 Songs komponiert. Der deutsche Schlager- und Popproduzent Horst Nussbaum alias Jack White ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Einer, der seinem guten Gespür für die ganz großen kommerziellen Hits immer treu geblieben ist.
Ich bin der Meinung, dass ich eigentlich dumm wäre, wenn ich nun mit Gewalt das produziere, um, wie die Kritiker es so gerne möchten, die Leute auf den sogenannten besseren oder guten Geschmack zu bringen. Da frage ich, was ist eigentlich Geschmack?
Wir erinnern an den Produzenten heute Abend bei Fazit und wir erinnern uns auch nochmal an dieses Geräusch. Das Zeitungsrascheln könnte bald der Vergangenheit angehören. Zumindest für die Menschen, die bislang die Wochentagsausgabe der Taz gelesen haben. Morgen wird die letzte Printausgabe der Zeitung veröffentlicht und wir schauen uns die mal genauer an. Außerdem geht es um 2 neue Ausstellungen, eine große Gerhard-Richter-Retrospektive in der Fondation Louis Vuitton in Paris. In Berlin gibt es eine neue Surrealismus-Schau zu sehen, die neben der Kunst auch Ergebnisse aus der Provenienzforschung zeigt. Und in Hamburg, da wandeln Vampire über die Theaterbretter. Das sind die Themen heute Abend hier bei Fazit in der Kultur vom Tage. Der Produzent und Komponist Horst Nussbaum alias Jack White ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Das hat heute die Berliner Polizei mitgeteilt. In den 70er und 80er Jahren hat der in Köln geborene Produzent mit Hits wie diesen seinen internationalen Durchbruch gefeiert. Und mit mehr als 400 Gold- und Platin-Auszeichnungen war Jack White auch einer der erfolgreichsten Musikproduzenten in Deutschland. Denn auch den Schlager hat er geprägt.
Schöne Maid, hast du heute mich Zeit? Oh ja ho, ja ho. Fußball ist unser Leben, der König. Fußball regiert die Welt. Wir kämpfen und geben alles bis an.
Fußball ist unser Leben. Produziert wurde dieses Album der deutschen Fußballnationalmannschaft 1973 von Jack White, der vor seiner Karriere als Musiker tatsächlich auch Fußballer war. In der höchsten niederländischen Liga hat er unter anderem gespielt. Und über diesen Mann spreche ich jetzt mit dem RB Leipzig-Fan, Taz-Redakteur und deutschen Pop-Experten Jan Feddersen. Hallo.
Hallo.
Horst Nussbaum, der frühere Fußballprofi. Wie schätzen Sie das ein? Ist da ein Fußballtalent an die Musikindustrie verloren gegangen?
Vielleicht, das wissen wir nicht so genau, aber überliefert ist, dass er ganz ordentlich kickte, also dass er sich für Fußball wirklich interessierte, dass er zum Beispiel auch in den ganz frühen Jahren des Frauenfußballs einige Zeit die Frauenabteilung von Tennis Borussia Berlin trainierte und überhaupt diesem Verein vorstand. Er ist im Grunde genommen so eine Art vorschillernde Fußballfigur über all die Jahre immer geblieben. Aber natürlich ist seine größte Einnahmequelle der Pop gewesen. Den hat er bestritten.
Ja, ich meine, dass Fußballer nach ihren aktiven Sportkarrieren ganz andere Berufswege einschlagen, das ist ja bekannt. Aber wie kam dieser berufliche Wandel bei Jack White?
Das weiß man von ihm selber. Er ist Kind eines Metzgerpaares, der Vater früh weg und zwar gar nicht aus Gründen des Sterbens, sondern haute einfach ab. Und Horst Nussbaum war, wie er selber sagte, ein Kind der Straße. Er wusste, was ankommt, was popular ist. Er wusste natürlich auch, was mit dem Kölner Karneval anzufangen, überhaupt mit deutschen Feiergelegenheiten. Und man könnte sagen, mit diesen ganz weltlichen Voraussetzungen hat er auch ganz eigene ästhetische Prägung geschaffen, nämlich diesen deutschen Mitschunkelschlager, dieses Grölende, dieses Kneipenfähige, dieses Schützenfesthafte, das, was auch in die ZDF-Hitparade monströs gut reinpasste, das war in den frühen 70er Jahren und das zog sich dann bis in die späten Jahre dieses Jahrzehnts mit. Ja, man kann das gar nicht genau beziffern. Ich glaube, Jack White hat das selber auch gar nicht ganz genau ausrechnen können, mit so vielen goldenen Schallplatten, Auszeichnungen. Also die ganze Branche hat von ihm eigentlich wesentlich mit profitiert. Und das Schunkelige, das lag ihm, es ist ein bisschen anstößig, das zu sagen, das lag ihm in seinem Gemüt.
Ich muss auf jeden Fall sagen, nach diesen kleinen Songausschnitten, die wir gerade gehört haben, habe ich das Schunkelige auch noch richtig drin. Wie kam das dann, dass er eben auch mit internationalen Stars zusammengearbeitet hat und ja doch auch nochmal, wie wir gerade gehört haben, musikalisch in andere Sphären vorgedrungen ist?
Naja, Laura Branigan. Also es gibt einige Popmusikkritiker aus dem eher bildungsbürgerlichen Bereich, die sagen, Self-Control von Laura Branigan oder Gloria, das gehört mit ungefähr zu dem ästhetisch eindringlichsten der 80er Jahre. Aber Jack White hat vor allen Dingen auch mit seiner schunkeligen Musik im Grunde genommen den zeitgenössisch anspruchsvollsten Kommentar in popmusikalischer Hinsicht zu den aufbrüchigen 70er Jahren zu Musik gemacht. Wir sind das gewohnt, immer vom deutschen Herbst zu reden, von Post-68. Und das Post-68 meiner Eltern war, die hatten plötzlich über gewerkschaftliche Kämpfe, hatten die Geld, Urlaub machen zu können mit der Familie. Es gab eigene Waschmaschinen, es gab Autos. Und das war, die 70er Jahre haben eigentlich in der bundesdeutschen Geschichte eigentlich eine Ausprägung des Massenwohlstands. Und diese Musik hat Jack White dazu produziert.
Ja, und trotzdem habe ich jetzt manchmal auch das Gefühl, dass bei seiner Musik viele so ein bisschen die Nase rümpfen und das dann eher ins Bierzelt rüberschieben und nicht so ernst nehmen. Woher kommt das? Oder täusche ich mich da vielleicht auch? Die Zahlen sprechen ja eine andere Sprache.
Naja, das gibt durchaus Punk-Künstler in den USA, die heute immer noch Karen Carpenter, das ist ja eher ein konservatives Liedgut, könnte man sagen, wertschätzen. In Deutschland ist das ein bisschen anders. Man wollte eigentlich immer sogenannte anspruchsvolle Verse haben und war dann doch immer beleidigt, wenn die denn sich nicht kommerzialisierten. Das war Jack White vollkommen egal. Also der hat sich um all das, was so, sag ich mal, so deutsches Gemüt anbetrifft, nicht in einem reflektierenden linksliberalen Sinne bekümmert, sondern der wollte Erfolg haben, genau wie im Fußball. Da musste quasi der Strafraum sauber bleiben. Er hat sich auf die Position des Libero verstanden und er wollte Geld verdienen.
Was hinterlässt er denn jetzt für die deutschsprachige Musiklandschaft? Was vielleicht auch jüngere Songwriterinnen, Komponisten, Leute, die im Bereich der Produktion arbeiten, mitnehmen können?
Naja, das, was viele deutschsprachige Acts eigentlich auch lange verstanden haben, nämlich, dass natürlich Geld und Erfolg sich überhaupt nicht ausschließen müssen. Und dieses Genialische, also so viele Nummer-1-Hits, das ist natürlich eine Latte, die sie alle überqueren wollen. Und was sie lernen können ist, das ließe sich mit Bertolt Brecht sagen, das Einfache, das schwer zu machen ist, da sitzt man lange dran. Und sei es wie Jack White, dass er dafür nur 5 Minuten braucht.
Vielen Dank, Jan Feddersen, für diese Würdigung des Werks von Jack White hier bei Fazit.
Ich bedanke mich.
Der Produzent und Komponist ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Und wie die Berliner Polizei mitteilte, sei ein Verfahren zur Ermittlung der Todesursache eingeleitet worden. Lustig, provokant und umstritten. Die Tageszeitung Taz ist schon lange bekannt, unter anderem auch für ihre Titel. Zum Beispiel 1992 nach der Wahl Bill Clintons zum amerikanischen Präsidenten, Hillary's Husband Elected, so hieß es da. Das war damals der Taz-Humor. Und in Zukunft, da werden einem diese Schlagzeilen im Kiosk nicht mehr sofort ins Auge fallen, denn heute wurde die letzte analoge Printausgabe der Wochentagstaz veröffentlicht. Meine Kollegin Claudia van Laak, Leiterin des Landesstudios Berlin, hat sie mit ins Studio gebracht, hier bei Fazit. Hallo.
Guten Abend. Ja, sie liegt hier vor mir und ich raschel natürlich jetzt damit, wie sich das gehört. Und die Schlagzeile lautet: Halt dich an deiner Zeitung fest. Und wir sehen da ein Foto, wo die Mitarbeiter der Küche drauf sind aus der Druckerei in Pinneberg, wo bislang diese Zeitung gedruckt wurde. Und wenn wir durch die Zeitung blättern, sehen wir am Rand Hände. Und das sind die Hände der Drucker. Also das war die Idee von Christian Jankowski, ein Künstler, der diese allerletzte Ausgabe gestaltet hat. Und die Idee war natürlich auch, prominente Persönlichkeiten zu fragen und sie zu fragen, was sagt ihr zum Ende der gedruckten Taz von montags bis freitags? Und zum Beispiel Sibylle Berg hat etwas beigetragen, Schriftstellerin. Wir kennen sie, Mitglied des Europäischen Parlaments. Und ich zitiere einmal, liebe Taz, schreibt sie, behaltet die Druckmaschinen, sucht euch radikale Denkerinnen und mutige Autorinnen, macht verdammt nochmal das beste Printheft Deutschlands und der ganzen Welt, seid modern, wild und verschrottet eure Endgeräte. Mit freundlichen Grüßen, Sibylle Berg. Also, Sibylle Berg ist sehr wehmütig und hätte gerne die gedruckte Taz zurück.
Ja, das sind natürlich Veränderungen für die Redaktion, für die Personen, die die Zeitung lesen, aber natürlich auch für die Gewerke, die dranhängen. Was bedeutet das denn beispielsweise für die Druckerei, die ja auch auf dem Cover jetzt mit drauf ist?
Ja, der Druckerei werden in Zukunft natürlich sehr viele Aufträge und auch sehr viel Geld entgehen. Sie kann nur noch am Wochenende, also am Freitagabend, dann die Wochentaz drucken. Und das ist insgesamt aber auch das Problem natürlich der Taz gewesen und der Grund, wieso jetzt eingestellt wird, diese Druckausgaben, weil insgesamt sich die Kosten für den Druck und speziell auch für die Zustellung so erhöht haben, dass das fast wirtschaftlich nicht mehr tragbar war für die Taz. Wir wissen ja, die Taz ist zwar eine bundesweite Zeitung, hat aber eine vergleichsweise geringe Auflage und die Folge war, dass die Zustellung gar nicht mehr garantiert werden konnte. Also es gibt ja immer weniger Zusteller, die morgens um 6 oder vielleicht schon um 5 die Zeitung in den Briefkasten werfen. Und selbst mit der Post, die wird immer unzuverlässiger. Und das hatte einfach zur Folge, dass sehr, sehr viele Abonnentinnen und Abonnenten gesagt haben, Leute, wenn ihr uns noch nicht einmal garantieren könnt, dass wir die Taz pünktlich am Tag, wenn auch mittags oder abends in unserem Briefkasten haben, dann bestellen wir sie gleich ab. Das war im Grunde dann die Entscheidung zu sagen, jetzt müssen wir etwas anders machen.
Eine große Veränderung und diesen Prozess hat die Taz selbst Seitenwechsel genannt. Heute Abend gab es dann eine Feier zu diesem Anlass der Einstellung, eine Wine Party, also hier alles ein bisschen doppeldeutig. Du warst vor Ort, wie war denn die Stimmung?
Also die Stimmung war sehr gelöst. Ich glaube, der Prozess war wirklich sehr, sehr anstrengend, auch sehr langwierig. Und heute da nochmal so um 9:30 diesen Stapel Zeitungen zu sehen, das war also für viele auch eine Erlösung. Also die Leute sind mit ihren Handys drauf gesprungen und alle haben ein Foto von diesem Zeitungsstapel gemacht. Und vielleicht hören wir noch mal kurz Barbara Junge. Sie ist eine der Chefredakteurinnen der Taz.
Klar, wir überlegen ganz, ob es richtig ist, es nicht richtig. Inzwischen haben wir uns alle gegenseitig überzeugt, dass es richtig ist. Und wahrscheinlich wird uns auch die Branche recht geben, dass es richtig ist, weil ganz, ganz viele schauen natürlich zu uns und gucken, klappt es bei der Taz, weil im Geheimen natürlich auch schon alle überlegen, wie lange geht es eigentlich noch gut mit der gedruckten Tageszeitung.
Man kann es nicht ganz gut verstehen, deshalb wiederhole ich es nochmal. Also die Chefredakteurin Barbara Junge hat darauf hingewiesen, wir sind jetzt hier die Pioniere und die anderen in der Branche, die gucken da ganz genau auf uns drauf. Läuft das jetzt? Kann das funktionieren? Es ist ja auch ein Experiment und dazu gehört eben auch, zu überzeugen. Die Abonnentinnen und Abonnenten mussten ja überzeugt werden, nicht ihr Abo zu kündigen.
Und wie hat man es geschafft, die mitzunehmen?
Also es war tatsächlich gar nicht so einfach und die Taz hat sich sehr, sehr viel Zeit dafür genommen und auch sehr viel Personal da rein investiert. Tatsächlich hat die Taz so eine Art Deutschland-Tournee gemacht und ist in 15 Städte gefahren und hat dort vor Ort sich mit den Abonnentinnen und Abonnenten getroffen, hat denen die App gezeigt und erklärt, hat denen die Webseite gezeigt, das E-Paper und hat die wirklich an die Hand genommen, hat denen ein Endgerät geschenkt und denen auch noch erklärt, wie das funktioniert, damit wirklich am Ende die Abonnentinnen und Abonnenten sagen konnten, okay, ihr habt uns überzeugt und wir bleiben weiter dabei.
Ja, und man kann ja in der Taz auch selbst entscheiden, wenn man online diese Zeitung liest, ob man bezahlen möchte oder nicht. Es gibt da ein Fenster, da kann man das wegklicken, wenn man nichts bezahlen möchte. Was sind denn die Beweggründe der Menschen, die jetzt trotzdem sagen, mir ist das was wert, egal ob jetzt Printmagazin oder das online ist, ich möchte dafür bezahlen?
Na, die Taz ist ja eine besondere Zeitung. Sie ist eine linke Zeitung, sie hält die Solidarität ganz oben und von daher funktioniert da etwas, was bei anderen Zeitungen vielleicht nicht funktioniert, nämlich dass Leute freiwillig bezahlen, weil sie sagen, wir haben das verstanden, man kann Journalismus nicht umsonst machen und das, was man umsonst bekommt, taugt vielleicht nichts. Deshalb sind wir bereit, dafür zu zahlen und der Prozess ist jetzt auch so gelaufen, dass eben ganz, ganz viele lange überzeugt wurden von der Umstellung, es aber trotzdem jetzt zu Kündigungen kommt. Im Moment ist klar, mindestens 10% haben ihr Abo gekündigt. Es könnten sogar 20-30% werden. Und ich habe dann noch die Chefredakteurin Barbara Junge gefragt, was heißt das denn für den Journalismus der Taz?
Wir machen weiterhin Tageszeitung. Das bedeutet, dass wir zwar auch eine moderne App machen, aber in der gleichen App kann man auch das alte PDF, die Zeitungsansicht, sich laden. Wir machen sogar eine Zeitungsausgabe als E-Paper für den Desktop oder Laptop, damit diejenigen, die wirklich diese Zeitungsansicht, diese Zeitung, die man in der Hand hält und durchblättert täglich, weiterhin haben wollen, sie auch in der Form wiedererkennen können, selbst wenn sie nicht mehr als Papier geliefert wird.
Also es wird weiter eine tägliche Taz geben und wir müssen auch auf die Schlagzeilen nicht verzichten.
Vielen Dank, Claudia van Laak, fürs Gespräch und dass du uns die letzte Wochentags-Taz-Printausgabe mitgebracht hast.
Gerne.
Und wir kommen jetzt auch zu Untoten. Denn je düsterer die Zeiten, desto faszinierter sind die Menschen von Vampirgeschichten. Das ist zumindest die Theorie des bildenden Künstlers, Szenografen und Regisseurs Philipp Ken. Und deswegen hat er an diesem dunklen Herbstabend im Deutschen Schauspielhaus in Hamburg ein neues Stück auf die Bühne gebracht. Vampires Mountain heißt die Arbeit und Katrin Ullmann hat die Uraufführung für Fazit besucht. Hallo nach Hamburg.
Hallo.
Vampires Mountain, der Titel ist schon ein bisschen kryptisch, ein bisschen gruselig und es gibt hier ganz unterschiedliche Darstellungen von Vampiren in der Menschheitsgeschichte und auch aktuell in der Popkultur. Was waren das denn für Vampire heute bei Philipp Ken?
Ja, das sind so Vampire, die eher in so 80er-Jahre-Gothic-Kostümen stecken. Die sehen vielleicht auf den ersten Blick eher aus wie so eine abgehalftete Rockband. Die tragen dann so zottelige Langhaar-Perücken, haben ganz rot blutunterlaufene Augen und billig wirkende Vampirzähne. Die fauchen dann und schreien und keuchen und hängen auch mal wie als Drogensüchtige an so einer Bluttransfusion, die über die Bühne geschoben wird. Und ja, am Anfang stehen sie dabei noch in so einem düsteren Tannenwald. Philipp Ken entwirft ja auch immer die Bühnenbilder selber. Und dieser Tannenwald ist wirklich ein unfassbar naturalistisch gemaltes, portalfüllendes Prospekt, also wirklich Kompliment an den Malsaal. Und später wird dieses Bild dann in den Bühnenhelm gezogen und dann taucht so ein winterliches Bergmassiv auf. Und dann spazieren eben diese 7 Vampire durch diese alpine Landschaft. Und irgendwann entdecken sie, so in einem gespielten Aha-Effekt, sehen sie quasi, dass ein Berggipfel 2 Vampirzähnen ähnelt und dann entwerfen sie quasi diesen Titel des Abends, oh, ein Vampire's Mountain, das ist so ein gespielter Effekt. Und das ist eigentlich auch ein bisschen symptomatisch für Philipp Ken, denn man sieht in seinen Arbeiten immer dem Abend selbst beim Entstehen zu. Und das ist auch bei Vampire's Mountain so, da proben sie eben Auftritte aus einem Sarg, mal mit und ohne Nebel, mal mit und ohne Musik. Sie lachen heiser und erschrecken sich gegenseitig. Dann laufen sie so ganz abgehackt wie Zombies. So lassen wir das Saallicht flackern und knabbern an blutigen Handattrappen. Also das ist wirklich immer sehr unterhaltsam anzuschauen. Und das wichtigste Requisit vielleicht ist eine tragbare Nebelmaschine, die ganz oft zum Einsatz kommt, eben um diese Atmosphäre zu erzeugen. Und damit wird eigentlich so der Zauber des ganzen Theatermachens ständig offengelegt. Das ist immer sehr, sehr schön.
Also so eine angetrashte Vampir-Gang. Richtig berühmt wurden Vampirgeschichten in der Literatur, zumindest ja beim irischen Schriftsteller Bram Stoker vor knapp 130 Jahren mit Dracula. Wie hat Philipp Ken dieses Genre jetzt weiterentwickelt? Ich höre da eher was Lustiges oder Humoristisches raus.
Ja, das ist immer so was sehr fein Komisches. Und man muss sagen, es gibt jetzt bei den Abenden von Ken selten so eine wirkliche Geschichte. Es ist eher so nebeneinander von Assoziation. Und vielleicht könnte man den Abend so überschreiben mit, was machen Vampire in ihrer Freizeit? Denn in diesem Abend sehen wir, dass sie den Gruselproben, auch mal über den Klimawandel nachdenken, Querflöte spielen, telefonieren, singen, aber sie machen eben auch mal eine Schneeballschlacht. Das ist so eine Mischung aus Komik, eben trashigem Grusel, billigem Horror und am Schluss, da sind sie dann eher als Fledermäuse verkleidet und da performen sie so eine Gruppenchoreografie. Da denkt man eher so an das Musical Tanz der Vampire. Das ist ein wilder Mix, würde ich sagen, mit so einem ja, sehr ruhigen, feinen Humor.
Tannenwald haben Sie schon angesprochen, dieses Bergmassiv im Winter. Jetzt ist Philipp Kenn einer, der eben auch oftmals ganz stark auf Atmosphäre setzt, also Musik auch sehr gezielt einsetzt. Wir haben ja auch diese sich entwickelnde Szenerie auf der Bühne. War das heute Abend dann auch eher eine wortkarge Veranstaltung?
Ja, zumindest in der ersten Hälfte des Abends ist es recht wortkarg. Da sind wirklich nur so Wortfetzen und so Zurauen. Manchmal wird Spanisch gesprochen, manchmal Französisch, manchmal Japanisch. Die Darstellerin Sachiko Hara ist ja auch mit von der Partie. Also da stehen wirklich mehr so raunende, nonverbale Momente. Und erst so ab der Mitte des Abends gibt es so eine längere Textpassage. Da spricht Bettina Stucki das Gedicht Darkness von Lord Byron. Und Byron, muss man dazu sagen, schrieb das Gedicht 1816 in dem Jahr ohne Sommer. Das war wirklich ein ungewöhnlich kaltes Jahr mit schweren Unwettern, Überschwemmungen. Und ab diesem Jahr, so sagt man zumindest heute, wurden Naturkatastrophen als von Menschen gemacht wahrgenommen und eben nicht mehr von höheren Mächten oder Göttern, die womöglich als Strafe eingesetzt haben. Also es ist ein sehr, sehr apokalyptisches Gedicht, das dem Abend jetzt zwar keinen inhaltlichen Fokus gibt, aber Bettina Stucki spricht diesen Text wirklich sehr, sehr schön und wir können ja ganz gerne mal reinhören.
Ich hatte einen Traum, der nicht ganz ein Traum war. Die helle Sonne war erloschen und die Sterne wanderten dunkel im ewigen Raum. Strahlenlos und weglos. Die eisige Erde schwang blind und schwärzend in der mondlosen Luft. Der Morgen kam und ging und kam und brachte keinen Tag. Und die Menschen vergaßen ihre Leidenschaften in der Angst vor dieser ihrer Trostlosigkeit.
Also ganz sphärisch, die Schauspielerin Bettina Stucki mit Lord Byrons Gedicht. Und damit sind wir auch beim Schauspielensemble, denn das Ganze war eine Kooperation des Deutschen Schauspielhauses mit der Kompanie Vivarium Studio, 2003 gegründet von Philipp Kenn. Wie hat denn dieser Austausch der beiden Gruppen funktioniert?
Ziemlich gut, finde ich. Ich glaube, wenn man das nicht wüsste, würde man nicht unbedingt merken, dass hier zwei Ensembles und damit hier eigentlich auch zwei Welten aufeinandertreffen. Ich finde, dass Sachiko Hara, Sascha Rau, Bettina Stucki und Samuel Weiß sich ziemlich organisch in diese skurrile Welt von Philipp Kenn einfügen. Also das fand ich, da gab es jetzt keinen bemerkenswerten Bruch oder größeres Spiel oder größere Unruhe dadurch, dass die mit dabei waren. Das würde ich, wie gesagt, wenn man da ahnungslos reingeht, glaube ich, merkt das keiner.
Und wenn man ahnungslos reingegangen ist, wie geht denn das Publikum aus dem Abend raus? Was nimmt man mit?
Ja, was nimmt man mit, ist so ein bisschen die Frage. Das Publikum in Hamburg war tatsächlich sehr begeistert. Ich finde, von Philipp Kenn ist es nicht sein radikalster Abend. Ich habe aber seine Komik und sein skurriler Humor, die sind schon sehr gut angekommen. Also mir persönlich fehlte ehrlich gesagt ein bisschen die Dringlichkeit. Klar, es geht schon grundsätzlich um die Vergänglichkeit und das erzählt Kenn eben mit Vampiren, die ja bekanntlich Untote sind. Aber mich hat dieses Setting jetzt nicht wirklich restlos überzeugt. Mir war das dann am Ende doch vielleicht zu komisch und da fehlte wirklich so ein größeres ernsthaftes Anliegen. Aber das Hamburger Publikum hat das sehr gutiert.
Ja, vielen Dank für diese Eindrücke. Katrin Ullmann nach Hamburg.
Gerne.
Und die nächste Vorstellung von Vampires Mountain im Deutschen Schauspielhaus gibt es am Sonntag um 19 Uhr zu sehen. Und weiter geht's dann am Donnerstag in der kommenden Woche.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Picassos Bild Stillleben mit Gitarre zeigt ein braunes Zupfinstrument vor grünem Hintergrund unter einem goldenen Spiegel. Nun ist es auf dem Weg zu einer Ausstellung in Spanien verschwunden. Offenbar kam das Ölgemälde im Wert von etwa 600.000 Euro auf dem Weg von Madrid nach Granada abhanden. Dort sollte es im Rahmen einer Ausstellung der Caja Granada Stiftung gezeigt werden. Alle Exponate der Ausstellung kämen aus privaten Sammlungen, teilte die Stiftung mit. Die spanische Polizei hat inzwischen Ermittlungen eingeleitet, aber Details sind noch nicht bekannt. Werke des spanischen Künstlers Pablo Picasso werden wegen ihres hohen Marktwertes immer wieder gestohlen. Bei einem der bekanntesten Fälle waren 1976 mehr als 100 Picasso-Werke aus dem Museum des Papstpalastes im südfranzösischen Avignon gestohlen worden. Letztlich wurden alle Werke wiedergefunden. Ahoi ist nicht nur der Gruß der Seeleute, sondern auch das tschechische Wort für Hallo. Reichlich ungewöhnlich für ein Binnenland, das keinen eigenen Zugang zum Meer hat. Ähnlich kurios ist das Motto, mit dem Tschechien im kommenden Jahr Ehrengastland der Frankfurter Buchmesse wird. Mit dem Slogan »Ein Land an der Küste« will das Nachbarland auf die eigene literarische Vielfalt hinweisen. Das Motto ist aus dem Stück »Das Wintermärchen« von William Shakespeare entlehnt, dessen Handlung teils in einem Fantasieland am Meer namens Böhmen spielt. Es soll aber nicht erst im kommenden Jahr losgehen. Bereits jetzt, auf der Frankfurter Buchmesse 2025, werde das Jahr der tschechischen Kultur eingeleitet, sagte Programmdirektor Martin Kraffel. So seien in diesen Tagen zahlreiche tschechische Schriftsteller und Schriftstellerinnen in Frankfurt, wie etwa Bianca Belova oder Michal Ajvas, aber auch Comiczeichner Jindřich Janicek oder die Sängerin Anna Vaverkova. Die Herausforderungen durch künstliche Intelligenz sind eines der Hauptthemen bei der Buchmesse in Frankfurt. Der Vorsitzende des Bundestagskulturausschusses, Sven Lehmann, hat sich nun dafür ausgesprochen, kreative Werke zu kennzeichnen, die ohne Einsatz von KI entstanden sind. Ein solches Label könnte ein Marktvorteil sein, sagte er bei einer Podiumsdiskussion. Als Konsument habe er Interesse daran zu wissen, ob ein Buch von Menschen geschrieben, gestaltet und übersetzt wurde oder von einer KI-Anwendung. Lehmann zeigte sich zuversichtlich, dass es in 10 Jahren eine solche Kennzeichnung geben werde. Sollten die Prozesse weiter unkontrolliert ablaufen, sei dies eine ernste Bedrohung für den Fortbestand der Verlagsbranche. Schweden liegt in vielen Dingen sehr weit vorn, aber wenn es um private Stiftungen geht, die die Kultur unterstützen, nimmt das skandinavische Land den letzten Platz ein, zumindest was den Vergleich mit anderen nordischen Ländern angeht. Das zeigt ein neuer Bericht der Behörde für Kulturanalyse, den der schwedische Rundfunk zitiert. Demnach hat Schweden in der Vergangenheit auch weniger als die anderen Länder getan, um die private Kulturfinanzierung zu fördern. So können dänische Unternehmen zum Beispiel Spenden für Kultur steuerlich absetzen. Und der norwegische Staat hat bis 2022 private Spenden mit öffentlichen Mitteln ergänzt. Die Möglichkeit eines ähnlichen Systems wird derzeit in Schweden geprüft.
Gerhard Richter ist der wahrscheinlich bedeutendste Künstler der Gegenwart. Jetzt hat die Fondation Louis Vuitton in Paris dem 93-jährigen Dresdner eine Retrospektive gewidmet. Die größte bislang, denn sie bietet einen nie dagewesenen Überblick über 6 Jahrzehnte seines künstlerischen Schaffens. Morgen wird sie eröffnet und Julia Borutta konnte schon vor der offiziellen Eröffnung durch die lichtdurchfluteten Galerien gehen und mit den Ausstellungsmachern sprechen.
Dies ist nun wirklich ein außergewöhnliches Bild. Es ist der Tisch von 1962, dem Richter die Werknummer 1 gegeben hat.
Dietmar Elgas hat nicht eine Sekunde gezögert bei der Bitte, uns zu seinem Lieblingsbild zu führen. Der Leiter der Stiftung, Gerhard Richter, hat die Ausstellungsmacher beraten und kennt jedes einzelne Werk des 93-jährigen Künstlers. Im allerersten Raum voller in Grau und Erdfarben gehaltener Bilder hat der Besucher den Tisch direkt vis-à-vis.
Mit diesem Bild hat er sein offizielles Werk eröffnet. Das entscheidende Motiv ist der Tisch, der nach einer Fotografie aus der italienischen Zeitschrift Domus gemalt worden ist und den er dann abstrakt übermalt hat mit diesem Wirbel, diesem grauen Farbwirbel. Da taucht schon das auf, was sein ganzes Leben und sein ganzes Werk bestimmt hat, nämlich dieser Zwiespalt und diese Gleichzeitigkeit von Gegenständlichkeit und Abstraktion.
Die Werkschau in der Stiftung Louis Vuitton im Pariser Westen ist monumental. 275 Gemälde, Skulpturen und Zeichnungen über 4 Etagen. Kunstwerke aus 7 Jahrzehnten. Die ersten Räume widmen sich einer Serie von Bildern aus den 60er Jahren und einem Stil, der zu Richters Markenzeichen wurde. Gemälde basierend auf Fotografien, entrückt und zugleich von verstörender Präsenz.
Bilder, die diesen leichten Schleier haben, der sie dann auch wieder so ein bisschen wegzieht von den fotografischen Motiven.
Dazu gehört beispielsweise das Bild Tante Marianne.
Es gibt eine ganze Reihe von Bildern, die seine Familiengeschichte thematisieren. Und Tante Marianne ist da ein zentrales Werk. Tante Marianne ist ein schweres Schicksal gewesen und ein sehr bedrückendes Schicksal innerhalb dieser Familie. Sie ist von den Nationalsozialisten in eine Heilanstalt geschickt worden und ist dort zu Tode gebracht worden.
Der Nationalsozialismus, der Krieg, die Gräuel, ein Thema, das Richter nie losgelassen hat und das am Ende der Ausstellung wieder buchstäblich großen Raum einnehmen wird. Doch zunächst führt die Schau chronologisch durch die Jahrzehnte. Kurator Dieter Schwarz.
Ich denke, für die Besucher ist es am einfachsten, das Werk mit seinen Wendungen und Widersprüchen und Höhepunkten zu verstehen, wenn man dem Werk chronologisch nachgehen kann und eigentlich nachvollziehen kann, wie Richter von einem Bild zum nächsten kommt oder von einer Idee zur nächsten.
Gerhard Richter soll die Arbeit an dieser einzigartigen Ausstellung wohlwollend und mit der Gelassenheit des alten Meisters begleitet haben.
Dieses Mal hat er uns Kuratoren sein Vertrauen geschenkt und das hat uns sehr geehrt und gefreut. Wir haben ihm immer wieder berichtet, aber er hat uns eigentlich machen lassen und ich glaube, er ist jetzt sehr zufrieden und auch neugierig.
Die vielen Werke aus aller Welt zusammenzutragen sei eine regelrechte Freude gewesen, berichtet der Kurator.
Als wir diese Ausstellung geplant haben und vorgesprochen haben, haben eigentlich alle gewusst, dass Gerhard Richter sozusagen zuschaut von dem Atelier aus und keiner mochte da Nein sagen. Das hat uns natürlich sehr geholfen. Ja, es war sehr nett, dass eine Kollegin in Hamburg in der Kunsthalle aus einer laufenden Ausstellung die Gruppe Es mit Kind herausgenommen hat, damit sie in dieser Ausstellung gezeigt werden kann. Das war wirklich unheimlich nett, sehr, sehr kollegial.
Alles ist da. Richters Landschaften und Porträts, Skulpturen aus Glas, die berühmten kleinen Quadrate, die 4900 Farben, Zeichnungen und natürlich die großen bunten Rakelbilder, erklärt Dietmar Elgers von der Stiftung Gerhard Richter.
Das ist dieser berühmte Rakel, mit dem er gearbeitet hat und der viele Leute so fasziniert, weil mit diesem Rakel, das ist so ein großes Brett im Grunde, auf das die Farbe aufgetragen wird und dann wird sie von diesem Rakel über die Leinwand geschleift, gezogen und das gibt eine ganz bestimmte Farbspur auf der Leinwand, die sie mit dem Pinsel gar nicht erreichen können. Das ist sehr typisch für Richter.
So ist auch der Birkenau-Zyklus aus dem Jahr 2014 entstanden. Richters Interpretation von 4 Fotografien aus dem Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau. Sie bilden den Abschluss der Schau. In dem kathedralenhaften hohen Raum des von Frank Gehry erbauten Museums nehmen sie eine ganze Wand ein. Gleich daneben die 4 Schwarz-Weiß-Fotos aus dem Lager, die Richter als Vorlage dienten.
Er hat es abstrakt gemalt und es ist auf diese Weise anders präsent. Es ist allgemeiner, man kann sich damit anders identifizieren. Wir haben auch die Erfahrung gemacht von Überlebenden, die gesagt haben, dass eine solche Darstellung für sie sehr viel angemessener erscheint, als wenn dort jemand das illustrativ dargestellt hätte.
Elgers Blick schweift andächtig und fast ein wenig ungläubig über die Bilder im Raum. Selbst für ihn, der alle diese Werke kennt, ist die Schau in Paris einzigartig.
Hier sieht man wirklich einen Großteil seines Werkes im Original. Und das ist etwas, was auch nie wiederkommen wird.
Noch bis zum 2. März 2026 ist die Ausstellung zu sehen.
Das war ein Beitrag von Julia Borutta. Sie konnte die neue Gerhard-Richter-Retrospektive in der Pariser Fondation Louis Vuitton schon vor der morgigen offiziellen Eröffnung sehen. Nach Paris oder Hamburg hat auch Berlin eine neue Surrealismus-Ausstellung. Ab morgen zeigt die neue Nationalgalerie eine Schau mit Werken von Max Ernst bis Dorothea Tanning. In der Ausstellung geht es aber auch um die Herkunfts- und Besitzgeschichten der Kunstwerke. Seit 2023 wurde die Provenienz der Objekte durch ein vom Land Berlin finanziertes Projekt untersucht und durchgeführt wurde das Forschungsprojekt von der Provenienzforscherin Lisa Hackmann, mit der ich heute Nachmittag gesprochen habe. Hallo Frau Hackmann.
Guten Tag.
Die Ausstellung zeigt Werke der Sammlung Peach. 2010 hat das Ehepaar die private Sammlung dem Land Berlin geschenkt. Wie sind Sie denn da bei der Recherche zu den einzelnen Werken vorgegangen?
Ja, also es gibt mehrere Schritte. Ganz zentral ist natürlich zuerst zu schauen, was ist da. Es handelt sich ja bei der Sammlung Peach um eine Privatsammlung. Das heißt, ich habe mich erst mit der Dokumentation auseinandergesetzt, die im Laufe der Jahre von den Kuratorinnen der Sammlung zusammengetragen wurde. Und in dieser Dokumentation finden sich etwa Rechnungen oder Informationen zu Leihgesuchen oder auch Korrespondenzen mit den jeweiligen KunsthändlerInnen, von denen das Ehepaar Peach die Werke erworben hat. Darüber hinaus beschäftige ich mich, und das ist eine sehr schöne Arbeit, mit den Rückseiten der Werke. Sie erzählen nämlich sehr häufig sehr viel über die Vergangenheit der Gemälde- oder Papierarbeiten. Und auf diesen Rückseiten finden sich häufig Etiketten, Beschriftungen oder auch Stempel. Und die geben uns dann wiederum Hinweise auf EigentümerInnen oder Ausstellungsbeteiligung. Und in manchen Fällen, wie in einem Fall, auch auf einen unrechtmäßigen Entzug.
Haben Sie da auch ein Beispiel aus der Ausstellung?
Also wir haben einen Fall, das ist Der Jäger, ein sehr kleines Gemälde von André Masson aus dem Jahr 1927. Das war Teil der berühmten Kunstsammlung von Alphonse Kahn, der aus einer jüdischen Bankiersfamilie stammte. Und 1940, als die deutsche Wehrmacht dann Paris besetzt hat, stand die Sammlung sehr weit oben auf der Liste der Sammlungen, die die Nazis gerne enteignen wollten. Die Sammlung wurde dann tatsächlich auch beschlagnahmt und mit ihr eben auch dieses kleine Gemälde Der Jäger. Und die Rückseite hat mich deshalb auf diese Fährte gebracht, von der bislang nichts bekannt war, weil es sich um eine Nummer handelt, eine Inventarnummer letztlich, die die Nationalsozialisten verwendet haben, als sie dieses Werk in ihr Depot in der Nähe des Louvre gebracht haben, wo erstmal alle beschlagnahmten Werke gelagert wurden. Das war für mich der Hinweis, dass es sich um ein enteignetes Werk handelte. Dieses Werk ist allerdings nach dem Krieg zurückgegeben an Alphonse Kahn und dann über sehr viele Stationen Jahre später in die Sammlung Peach gekommen. Das heißt, wir haben es eigentlich mit einem unbedenklichen Werk zu tun, weil es eben rechtmäßig zurückgegeben wurde und dennoch mit einer sehr bewegenden Geschichte, die wir eben in der Ausstellung auch unbedingt zeigen wollten.
Wie kann man das jetzt in der Ausstellung als Besucherin nachvollziehen?
Und zwar ist ein großes Anliegen, tatsächlich auch Werke von hinten zu zeigen, um den Besuchenden auch die Möglichkeit zu geben, ein bisschen durch die Augen von Provenienzforschenden zu schauen. Also wir haben drei Sektionen in der Ausstellung und in jeder Sektion gibt es ein Werk, das eben auch von hinten gezeigt werden und damit umrundet werden kann. Und wir schlüsseln dann in diesen Fällen auch die ganzen Spuren auf und die Besuchenden können so die Geschichte der Werke selbst entdecken.
Was wäre denn jetzt passiert, wenn in der Forschung wirklich ein Raubfall in der Sammlung aufgetaucht wäre?
Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich sagen, es gibt keinen Verdachtsfall. Aber wenn es so gewesen wäre, hätte ich all meine Forschungsergebnisse an das Justiziariat der Stiftung Preußischer Kulturbesitz weitergeleitet, was eben für die Rechtsfragen zuständig ist. Und das Justiziariat würde dann den Fall prüfen und gegebenenfalls alle weiteren Schritte bis hin zu einer Restitution einleiten.
Nachdem die allgemeine Debatte über NS-Raubkunst und die Restitutionsdebatte natürlich in den letzten Jahren immer stärker in den Fokus auch der öffentlichen Debatte gerückt ist, kann jetzt so ein Ausstellungskonzept auch ein Modell für andere Museen sein, in Bezug darauf eben auch mehr über Herkunft und Problematiken in Bezug auf NS-Raubkunst als ein Beispiel aufmerksam zu machen, da vielleicht auch einfach aktiver zu werden in der Vermittlung der eigenen wissenschaftlichen Arbeit nach außen?
Ja, ich glaube, das ist immer eine gute Möglichkeit, mit der Öffentlichkeit in Kontakt zu treten und auch unsere Arbeit zu erklären, auch zu erklären, wie komplex natürlich diese Arbeit ist, wie viel Zeit sie auch braucht, aber auch zu erzählen, was für Geschichten sie hervorbringt, jenseits der Frage, ob dieses Werk unrechtmäßig enteignet wurde oder nicht, sondern wir verknüpfen die Werke ja wieder mit ihrer Vergangenheit und den Menschen, die diese Werke besaßen. Und das ist natürlich unheimlich lehrreich. Ja, es ist einfach wahnsinnig wichtig, diese Geschichten zu erzählen, in meinen Augen.
Jetzt gibt es eigentlich auch noch eine dritte Ebene in der Ausstellung, neben sozusagen den Werken der Forschungsgeschichte. Und zwar soll das weit verzweigte Netzwerk der Kunstbewegung des 20. Jahrhunderts nachgezeichnet werden, des Surrealismus, internationale Verbindungen zwischen den KünstlerInnen, aber auch der Handel mit Kunst und die Sammlung, das soll alles aufgezeigt werden. Was für Netzwerke waren das?
Wir lernen sehr komplexe Netzwerke kennen, komplex deshalb, weil sich Freundschafts-, Liebesbeziehungen und Geschäftsbeziehungen häufig überschnitten haben und die Werke besonders in den frühen Jahren, also in den 1920er und 30er Jahren, innerhalb dieses engen Freundes-, Geschäfts- und ja, Kreises kursierten und zirkulierten. Also zum Beispiel Max Ernst, Zwei nackte Mädchen, das Gemälde ging vermutlich früh in den Besitz seines Freundes Tristan Zara, den er noch aus Dada-Zeiten kannte, und verblieb dann auch bis zum Tod von Zara in seinem Besitz. Und so haben wir häufig Werke, die eben durch diese Freundes-, Liebes- oder Geschäftsbeziehungen innerhalb dieses Netzwerkes geprägt waren.
Vielen Dank, Lisa Hackmann, für das Gespräch.
Sehr gerne.
Die Ausstellung Max Ernst bis Dorothea Tanning, Netzwerke des Surrealismus, Provenienzen in der Sammlung Ulla und Heiner Pietsch in der Neuen Nationalgalerie Berlin, die läuft noch bis zum 1. März 2026. Und wir kommen jetzt zur Kulturpresseschau und da ist es heute natürlich Ehrensache, dass sich die Kulturpressebeschauerin Ulrike Timm noch ein letztes Mal am Donnerstagabend über die Printausgabe der Taz gebeugt hat.
Jetzt raschelt es nur noch samstags. Die Taz stellt wochentags ihre gedruckte Ausgabe ein. Kostendruck, Rückgang der Print-Abos, lange war's angekündigt. Man verbrämt den Schritt tapfer als vorausschauende Tat. Und doch beschleicht wohl nicht nur Tagesspiegel-Autor Gerrit Bartels Wehmut. Er hat bei der Taz angefangen und erzählt, wie er als journalistischer Jungspund im Neuköllner Café sitzend dachte, jetzt würden ihn alle lesen. Eine Sonderausgabe gibt es noch, da lässt sich die Taz nicht lumpen und fährt nochmal ordentlich auf. 40 vom Künstler Christian Jankowski gestaltete Seiten. Und Gerrit Bartels ruft der gedruckten Taz im Tagesspiegel mit vermutlich trotzig zerdrückter Träne im Auge nach. War die gedruckte Zeitung nicht sowieso das Gefäß für alles Vergängliche? Morgen gibt es wieder eine neue, hieß es früher immer. Und so geduldig das Papier, so schnell wurden darin auch Fische eingewickelt oder Kohleöfen mit angezündet. Schauen wir auf einen Ort in Berlin, wo man Geld mit vollen Händen ausgegeben hat und noch ausgibt. Viel Geld, sehr viel Geld. Man könnte bestimmt so manche gedruckte, komplette Tages-, Monats-, ach was, Jahresauflage der Taz in den neuen Hallen des Berlin-Modernbaus versenken. Okay, das ist nur eine Vermutung der Pressebeschauerin, aber kommt schon hin, auf 9000 Quadratmeter Ausstellungsfläche wird man allerhand los. Nikolaus Berner vom Tagesspiegel ist das entstehende Berlin-Modern-Museum mehr als ein Dorn im Auge. Er hält es für einen Skandal. Die Kosten, 58.555 Euro, wurden pro Quadratmeter aufgewendet. Die 2018 entstandene Mannheimer Kunsthalle kam mit einem Drittel der Kosten aus. Sogar das umstrittene Humboldt-Forum schlug mit nur 21.000 pro Quadratmeter Ausstellungsfläche zu Buche. Berlin Modern schlägt also vom Aufwand her alle. Es ist ein Skandal, der in keinerlei Hinsicht zu unserer Zeit passt, wettert Bernau im Tagesspiegel. Dass die staatlichen Museen Berlin nun zwei Tage der offenen Tür für den noch unvollendeten Bau ansetzen, gehört für ihn zum Versuch, diesen Skandal zu legitimieren. Der Zufall will's, direkt nach diesem Protest gegen ein sauteures Projekt stoßen wir in der Welt auf die schöne Schlagzeile Minimalismus als maximales Ziel. Und verlassen damit natürlich Berlin, da geht sowas nicht. Minimalismus als maximales Ziel setzt die Welt über einen Artikel zu einer Ausstellung mit Minimal Art der 1960er und 1970er Jahre in Paris. Gegen die Atemlosigkeit optischer Reize wollten die Künstler damals ein Zeichen setzen. Minimal wollte ganz neu beginnen, die Kunst an ihre vermuteten Ursprünge zurückbringen und von ihren Ursprüngen aus neu begründen, schreibt Hans-Joachim Müller in der Welt. Versammelt sind unter anderem 80 Kilo Bonbons in weißem Papier zu einem Rechteck verstreut. Das wirkt wie ein Flocati-Teppich. Erstaunlicherweise kommt von den Bonbons nie was weg. Und trotz grandioser Einzelheiten der Pariser Schau kommt der Artikel in der Welt zu diesem Schluss. Alles hat seine Zeit gehabt, auch Minimal. Ganz zum Schluss gönnen wir uns noch einen letzten Blick in die letzte gedruckte Wochentagstaz mitsamt der letzten, von der Pressebeschauerin sehr geliebten Rubrik Berichtigung. Zum Abschied zitieren wir sie einmal ganz. Da steht, Florenz und Barock. Florenz steht doch für die Renaissance, die Medici, Donatello, Michelangelo, weshalb dort die Fassaden der Kirchen und Palazzi mehr nach antiken Säulen geordnet, denn mit Werbe gefaltet und verkröpft sind. Warum also gilt die Stadt Lecce der barocken Architektur wegen als Florenz des Südens, wie gestern zu lesen war? Barock und Renaissance verbindet nämlich etwas, die Schönheit. Adieu, Berichtigung.
Halt dich an deiner Zeitung fest. Das nehmen wir mit von der Taz-Titelseite, der letzten Print-Titelseite der Wochentagstaz. Das war die Kulturpresseschau mit Ulrike Timm. Und ich gebe Ihnen hier bei Fazit noch Passendes von der Band Tonsteine Scherben mit. Machen Sie es gut.
Du denkst, dass keiner dich sucht. Du hast die Reise ins Jenseits vielleicht schon gebucht. All die Lügen.